Ja, das war ja so ein interessanter Gedanke für heute Morgen, dass wir auf der Pilgerreise sind, auf der Reise sind. War nicht nur ein Bild, sondern das ist tatsächlich so. Wir als Reisende im Namen Gottes. Vielleicht, wenn man gerade Jesus angenommen hat, gerade sich auf den Weg begeben hat, dann hat man wahrscheinlich zuallererst mal die neuen Ufer vor Augen, das Ziel, etwas anderes als das, was man bisher kennt. Wenn man denn schon eine Weile den Weg gegangen ist, dann denkt man eher an das Nachhausekommen. Und ich denke, diese Reise, auf der wir hier gehen, ist beides. Es ist eigentlich ein Aufbrechen zu einem neuen Nachhause, zu einem neuen Zuhause. Und wie gut, dass der, der uns die Wohnung bereitet hat, der das neue Zuhause schon kennt, dass der mit uns auf dem Weg ist. Super. Aber jetzt, denke ich, machen wir erstmal Pause. Man muss ja auch ab und zu Pause machen. Ihr könnt euch ganz bequem setzen. Vielleicht nicht die Brote auspacken jetzt, das wäre jetzt nicht so toll, aber ganz bequem wollen wir jetzt mal Pause machen und mal sehen, wie es anderen so auf dem Weg ergangen ist und ergeht. Ich habe eigentlich nur einen kurzen Ausspruch. Ich alles, was ich heute Morgen sagen möchte, festmachen. Ein kurzer Satz ist es nur, aber es ist ein Satz, der mich immer wieder, wenn ich auf diesen Satz stoße, sei es in der Bibel lese oder in den Losungen war er vor einiger Zeit auch, immer wieder beschäftigt er mich aufs Neue. Immer wieder kann ich ihn nur so nicht ganz greifen und er regt mich an zum Nachdenken. Ausgesprochen wurde der Satz in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Und jetzt dachte ich, könnte ich euch ja mal raten lassen, wer wohl diesen Satz ausgesprochen hat. Der Satz lautet: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Habe ich mir schon gedacht, dass das nicht schwer für euch ist. Das war David. Dieser Satz wurde natürlich von David, dem späteren König Israels, ausgesprochen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo er noch viel zu jung war, um dem Herr Israels tatsächlich anzugehören und Kämpfer für Israel zu sein. Sein Gegner war der Philister Goliath. Und natürlich weiß nun jeder sofort, der die Namen David und Goliath hört, wie dieser Kampf ausgegangen ist. Der junge, unerfahrene David hat den Riesen Goliath besiegt. In der Bibel finden wir das im ersten Buch Samuel im 17. Kapitel. Darüber ist schon viel gepredigt worden. Einige von euch werden sich vielleicht an die Zeit ihrer eigenen Sonntagsschule erinnern und vielleicht läuft jetzt vor deinem geistigen Auge schon dieser Film ab, wie David sich kurz vor dem Kampf im Flussbett mit Kieselsteinen versorgt hat und dann ohne jede Ausrüstung, allein mit einer Schleuder, sich bewaffnet hat und dem hochgerüsteten Goliath entgegengetreten ist. Einem Mann, der den Angaben nach so an die 3 Meter groß gewesen sein muss. Also wer vielleicht Dirk Nowitzki kennt, da ist dieser Goliath mindestens noch 0,5 Meter größer gewesen. Und wie Davids geschleuderter Stein diesen Goliath genau an die Stirn trifft, sodass er zu Boden geht. David, der ja kein Schwert bei sich hatte, hat Goliaths Schwert genommen und hat schließlich Goliath mit seinem eigenen Schwert erschlagen. Worüber die Philister dann so entsetzt waren, dass sie einfach nur weggelaufen sind und leichte Beute für das Volk Israel wurden. Das ist in der Tat ein Stoff, aus dem man Filme machen kann, natürlich. Ich denke, dass die Bibel uns das gerade deshalb so genau berichtet, weil es zeigt, und zwar ganz anschaulich zeigt, dass wir mit Gottes Hilfe Riesen überwinden können. Es zeigt uns, dass wir mit seiner Hilfe die Herausforderungen des Alltags bestehen können, auch die, die eigentlich eine Nummer zu groß für uns sind. Für mich ist die Frage dabei, ist das nun nur eine schöne Geschichte, die uns ein bisschen aufmuntern und soll, wenn wir mal wieder den Kopf hängen lassen, oder will Gott uns mit diesem Bericht einen Schlüssel an die Hand geben, der uns seine Kraft erschließt? Eins ist jedenfalls klar, wenn Gott uns David als ein Vorbild für Handeln im Glauben darstellt, dann kann dieser Schlüssel nur in der Haltung Davids liegen, Gott gegenüber. Dann müssen wir nach Davids Selbstverständnis fragen. Und das ist der Grund dafür, warum mich dieser anfangs zitierte Ausspruch Davids so sehr interessiert, warum ich so gern darüber nachdenken möchte und auch jetzt heute Morgen mit euch darüber nachdenken möchte. Ich möchte noch einige weitere Stellen nachschlagen, natürlich, und wir werden insgesamt dann die ganze Geschichte nochmal betrachtet haben, aber vor diesem Hintergrund, aus diesem Aspekt heraus, was das für ein Mensch ist, dieser David, was für ein Selbstverständnis er hat. Und wir gehen aus von dem schon zitierten Spruch, den ich so bemerkenswert finde, als ich David Goliath gegenüberstellte. Zu diesem Zeitpunkt, da war Goliath schon seit 40 Tagen, jeden Morgen, jeden Abend aus seinen Reihen herausgetreten und war die gegenüberstehenden Schlachtreihen Israels regelrecht abgeschritten, um sie zu provozieren, um sie und ihren Gott zu verhöhnen. 40 Tage lang hatte sich unter den Kriegern Israel kein einziger gefunden, der den Mut hatte, diesem Koloss entgegenzutreten. Aber dann hat sich David aufgemacht. Und nachdem Goliath noch einmal sein ganzes Füllhorn von Schimpf und Fluch und Verhöhnung über Israel und den Gott Israels ausgeschüttet hatte, erklärt David ziemlich nüchtern und sachlich: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. David streicht in jenen wenigen Worten heraus, wie und mit welchen Mitteln und welcher Haltung Goliath und wie er selbst in diesen bevorstehenden Kampf gehen. Er kümmert sich um die Haltung. Es geht um die Motive und das Selbstverständnis. Aber was für ein Gegensatz. Bei Goliath hebt David die Waffen hervor, mit denen dieser siegreich sein wollte. Und ich denke, das ist es auch, worauf Goliath und überhaupt die ganzen Philister sich verlassen haben. Die eigene Stärke. Dieser Koloss, den größten, den sie hatte, haben sie da provozierend hingestellt. Und es werden auch die Ausrüstungsgegenstände beschrieben, wie schwer und wie groß die waren. Alles, was Eindruck machte, das haben sie hingestellt. Sie haben sich verlassen auf die Stärke, die eigene Stärke, die Stärke dieses Goliaths. Und vielleicht haben sie gedacht, seht, was wir für tolle Jungs sind. Was wollen denn diese traumtänzerischen Israeliten da, die ihren Gott da immer verehren? Was sollen die schon ausrichten? In diesem Sinne hatte ja Goliath 40 Tage lang immer zweimal täglich provoziert. Den Philistern war die eigene Größe und die eigene Stärke, die eigenen Waffen wichtig. Darauf haben sie sich verlassen. Über sich selbst sagt David auch, was er mit in den Kampf einbringt. und was ihm wichtig ist. Nur nennt er dabei keine Waffen. Er hatte zwar auch nicht viele Waffen dabei, aber er hätte ja doch mindestens seine Steinschleuder erwähnen können. Das ist immerhin eine Schusswaffe, wenn auch nicht sehr zielgenau. Aber David erwähnt keine einzige Waffe. Er erwähnt das alles nicht, weil es ihm in diesem Zusammenhang auch nicht wichtig ist. Er hat sich eben nicht auf die Waffen verlassen, auch nicht auf die eigene Stärke, sondern auf Gott. Aber er formuliert das ganz eigenartig und sagt: Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels. Und er vergisst auch nicht, als Begründung hinzuzufügen, den du verhöhnt hast. Die Bezeichnung Herr Zebaoth wird manchmal auch in der Bibel mit Herr der Heerscharen übersetzt. Darin soll zum Ausdruck kommen, dass Gott Befehlsgewalt über alle Wesen und Kräfte des gesamten Kosmos hat. Er ist Herr der Heerscharen. Und diesem Gott sagt David, und da steht auch das Heer Israels. Und David sagt, dass er im Namen dieses Gottes den Kampf antritt. Was heißt das? Mike hat heute Morgen uns im Namen der Gemeinde begrüßt, glaube ich, ne? Was heißt das, im Namen Gottes zu handeln? Im deutschen Sprachgebrauch kommt in dieser Bedeutung dieses Wort Name gar nicht mehr so oft vor. Am besten wird uns die Bedeutung klar, wenn wir uns gedanklich mal in ein Gerichtsgebäude versetzen und mal der Urteilsverkündung zuhören. Dann sagt der Richter da so etwas wie: Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Er bringt mit der Formulierung zum Ausdruck, dass ja eigentlich in einer Demokratie das ganze Volk regiert und er nun stellvertretend für das Volk diese Herrschaft ausübt. Kraft Amtes ist er autorisiert, mit seinem Handeln das gesamte Volk zu repräsentieren. Er handelt in Ausübung der Herrschaft des Volkes. Wir müssen das nun nur noch auf Davids Aussage übertragen, um besser verstehen zu können, was David hier aussagen wollte. David sieht sich, und wir werden noch sehen, dass das auch so gerechtfertigt ist, als ausführendes Organ der Herrschaft Gottes. Sein Handeln ist Gottes Handeln. Großzügig übersetzt könnten wir also die Worte, die ich schon wörtlich gelesen habe, auch so verstehen. Du, Goliath, kommst im Vertrauen auf deine eigene Kraft und meinst, dass ihr eure Herrschaft vergrößern könnt. Ich aber stehe hier und übe stellvertretend die Herrschaft Gottes aus, der alle Heere des Kosmos regiert, und ich werde dich bestrafen, weil du Gott verhöhnt hast. Es lohnt sich noch darauf zu achten, was David, noch bevor der eigentliche Kampf losgeht, weiter zu Goliath gesagt hat. Das ist dann der Vers 46 und 47 im 17. Kapitel. Da sagt er: Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname deines Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. David nennt zwei weitere Gründe, die ihn siegreich sein lassen und die ihn siegessicher sein lassen. Erstens, Gott will mit diesem Geschehen der ganzen Welt klar machen, dass Israel einen Gott hat. Es geht hier also um etwas Grundlegendes. Der Gott Israel will sich der Welt als zuverlässige Lebensgrundlage präsentieren. Und zweitens, auch den Gläubigen soll dadurch etwas verdeutlicht werden, nämlich, dass der Krieg Gottes Sache ist. Auf unsere Situation übertragen bedeutet das, wenn wir uns um ein Leben nach seinem Willen bemühen, brauchen wir uns bei auftretenden Problemen keine Sorgen zu machen. Gott selbst wird sich darum kümmern und wird eine Lösung finden. All unsere Probleme sind bei unserer Bekehrung zur Chefsache geworden. Und mit Chef meine ich in diesem Fall den Allerhöchsten, den Herrn der Heerscharen. Noch eine Anmerkung zum ersten Punkt. Es mag dem einen oder anderen etwas vollmundig erscheinen, wenn ein Kämpfer eines aus weltlicher Sicht unbedeutenden Volkes zum Vertreter eines anderen unbedeutenden Volkes an einem unbedeutenden Ort der Welt davon spricht, dass Gott der ganzen Welt etwas klarmachen will. Dennoch hat David wahre Worte ausgesprochen, ohne dabei zu wissen, dass mehrere tausend Jahre später der Buchdruck erfunden werden würde und seine Worte in diesen absoluten Weltbestseller Eingang finden würden, sodass heute wirklich die ganze Welt von dem Gott Israels weiß. Gott hat eben schon gewusst, was er vorhatte, und David hat sich von diesem Gott führen lassen. Eine letzte Anmerkung zu den Davids Wort gegenüber Goliath. Obwohl David noch sehr jung war, kommen seine Worte sehr vollmächtig rüber. Wie kommt das? Und überhaupt, er behauptet, im Namen Gottes zu handeln. Wer das behauptet, und wir haben ja gerade gesehen, was das bedeutet, in seiner Herrschaft und Autorität, in seiner stellvertretend für Gott selbst. Und wer das behauptet, ist entweder aufgeblasen oder er muss eine besondere Beziehung zu Gott haben und davon geleitet werden. Bei David können wir aus dem ganzen Verlauf der Ereignisse sehen, dass letzteres der Fall war. Nur aus der besonderen Beziehung zu Gott ist zu erklären, dass er so vollmächtig im Namen Gottes auftreten konnte. Und Gott hat sich da ja auch hintergestellt. Um noch ein bisschen mehr über die Haltungen und das Selbstverständnis Davids über seine Beziehung zu Gott zu erfahren, möchte ich nun mit euch betrachten, wie es überhaupt dazu kam, dass David sich als Kämpfer gegen Goliath angeboten hat. Das hat sich alles in diesen 40 Tagen entwickelt, in denen die Schlachtreihen Israels denen von den Philistern gegenüberstanden und in denen Goliath täglich neu Israels Heer und ihren Gott verhöhnt hat. David war, wie schon gesagt, zu jung, ein Kämpfer des Heeres Israels zu sein. Er hatte zunächst eine ganz andere Aufgabe. Er sollte die Viehherde seines Vaters Isai hüten und wurde dann aber von seinem Vater an die Front geschickt, um seine älteren Brüder zur Verpflegung zu bringen und auch um zu erfahren, wie es ihnen geht, ob es ihnen wohl ergeht. Dort wird er Zeuge von dem Auftreten Goliaths, von der Provokation, seinem Spott über sie und über Gott, wie er ihn ausgeschüttet hat. Und er wurde aber auch Zeuge von dem Entsetzen, das sich jedes Mal in den Köpfen der Krieger Israels ausgebreitet hat. Jedes Mal, wenn Goliath erschien, waren sie entsetzt. Und er hörte sie untereinander reden. Und das, wie sie redeten und wie er darauf reagierte, das ist auch nochmal sehr aufschlussreich. Ich möchte das nochmal vorlesen. Das steht eben schon vor dem, was ich gerade gelesen habe, im Vers 25 und 26. Und die Männer von Israel sprachen: Habt ihr den Mann heraufkommen sehen, also Goliath? Habt ihr ihn heraufkommen? Er kommt herauf, um Israel Hohn zu sprechen. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und ihm seines Vaters Haus freimachen von Lasten in Israel. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Ganz abgesehen davon, dass offensichtlich auch eine hohe Belohnung für den israelitischen Kämpfer ausgesetzt war, der Goliath besiegt und David wohl auch nicht abgeneigt war, sich diese Belohnung zu holen, fällt aber noch ein ganz deutlicher Unterschied auf zwischen der Sicht Davids und der Sichtweise der Männer von Israel. Während die Männer von Israel die Größe Goliaths mit ihrer eigenen verglichen und ungeheure Angst hatten, vergleicht David die Größe Goliaths mit der Größe seines Gottes und kommt zu dem Ergebnis, wer ist dieser unbeschnittene Philister? David sieht die ganze Situation aus der Sicht Gottes, indem er selbst nur Werkzeug ist und auch das Heer Israels ist Gottes Heer. Dieser kleine Unterschied in der Sichtweise lässt ihn zu einem ganz anderen Ergebnis kommen als seine Genossen. Statt Angst vor Goliath zu haben, trifft ihn vielmehr die Verhöhnung seines Gottes und darunter leidet er. Es kommt also auf die Perspektive an, aus der wir die Herausforderungen des Lebens betrachten. Das ist auch bei uns Christen heute so. Wirklich glauben heißt auch, die Dinge aus Gottes Perspektive sehen zu können. Nur mit dieser Sichtweise kann man überhaupt im Namen Gottes handeln, so wie David das tat. Die Art, wie David mit dem Problem Goliath umging, war so anders als das Denken der anderen israelitischen Männer, dass sie das Ganze vor den König Saul brachten und dieser ihn rufen ließ. Das Gespräch mit Saul finde ich auch wieder äußerst interessant. Da heißt es, David sprach zu Saul, seinetwegen lasse keiner den Mut sinken, denn dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Die Art, wie David sich anbietet, wirkt auf mich sehr bescheiden und nicht überheblich. Seine Worte sind getragen von dem Gedanken, dass Goliath in den Augen Gottes ein absolutes Leichtgewicht ist und dass sich keiner, der Gott dient, davon entmutigen lassen muss. Und weil man etwas leicht sagen kann, wenn man selbst nicht den Kopf dafür hinhalten muss, bietet David sich selbst als Kämpfer an. Er bietet sich an, und das behaupte ich jetzt einfach mal so, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung davon hatte, wie er das machen soll, wie er diesen Kampf überhaupt gewinnen soll. Dass David in dem Gespräch mit Saul noch nicht weiß, mit welchen Mitteln er Goliath besiegen kann, ist aus dem Verlauf des Gesprächs zu entnehmen. Saul hatte nämlich Bedenken, weil David ja keine Kriegserfahrung hatte und Goliath ein ausgebuffter Kriegsmann war. David musste ihn erst überzeugen. Er führt dabei seine Kämpfe beim Hüten der Viehherden gegen Löwen und Bären an. Diese Kämpfe sind aber sicherlich doch ganz anders geartet als der Kampf, den er später gegen Goliath geführt hat. Das Argument, was Saul schließlich überzeugte, war auch nicht die Beschreibung einer ausgefeilten Kampftechnik, sondern die Aussage, dass auch schon bei seinen früheren Kämpfen Gott, der Herr, geholfen hatte. Warum sollte es nun gegen Goliath nicht wieder so sein? Warum sollte Gott da nicht wieder helfen, zumal Goliath Gott mit seinen hohen Reden beleidigt hatte? Nachdem David den König überzeugt und dieser ihm den Segen gegeben hatte, versuchen sie zuerst, ihn in eine der üblichen Rüstung zu stecken. Das mussten sie dann aber aufgeben, als sie feststellten, dass David sich darin überhaupt nicht bewegen konnte. Erst jetzt reift in David der Entschluss, als der vor Goliath hinzutreten, der er auch wirklich war, nämlich als Hirte mit Hirtentasche und Hirtenstab. Das hat übrigens den Spott Goliaths später auf die Spitze getrieben. Für mich ist das auch ein Zeichen geistlicher Reife, geistlicher Größe Davids. Er versucht nicht länger in eine Rolle zu schlüpfen, die nicht zu ihm passt, was wir ja leider auch allzu oft tun. David steht zu dem, der er ist, und sucht nach Mitteln, die seiner Art entsprechen. Auch wenn es nur ein paar Steine im ausgetrockneten Bach sind und eine Schleuder. Wenn er wirklich glaubt, dass Gott es ist, der den Sieg herbeiführen wird, dann spielt es keine Rolle, ob er eine Rüstung anhat oder nicht. Und dann spielt es letztlich auch keine Rolle, wie die Waffen aussehen. Entscheidend ist dann nur, dass er sich von diesem Gott leiten lässt. Und das tut er. Der weitere Verlauf ist schon erzählt. David besiegt Goliath. Aber eigentlich ist es Gott, der den Sieg herbeiführt und damit ein Zeichen setzt. Allerdings konnte Gott in ganz Israel nur den einen finden, der tauglich war, seinen Willen umzusetzen, den Hirten David. Nicht, weil er besonders stark war, auch nicht, weil er besonders schlau war, sondern weil er eine besondere Haltung Gott gegenüber hatte und ein Selbstverständnis als Diener Gottes. Das Ergebnis auf unserer Suche nach der Haltung und dem Selbstverständnis Davids möchte ich zusammenfassen. Das, was David auszeichnet und ihn so besondere Taten vollbringen ließ. Ich möchte es so zusammenfassen mit drei Punkten. Es ist, dieses besondere Verhältnis ist sein unerschütterlicher Glaube an einen Gott, der Herr der Heerscharen ist und alles lenkt. Und B, seine innige Beziehung zu diesem Gott, die ihn alles aus Gottes Perspektive sehen lässt. Und C, sein Selbstverständnis, im Namen Gottes zu handeln. Ja, wie sieht das aus? Ist das unser Selbstverständnis? Wenn du das mit deinem Leben vielleicht noch nicht so ganz abdecken kannst, wenn ich das noch nicht so richtig abdecke, dann können wir natürlich sagen, dass David ja auch eine ganz besondere Rolle in der Heilsgeschichte einnimmt und für uns kein Maßstab ist. Aber ich meine, das trifft es nicht. Dass David eine besondere Rolle in der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen hat, das ist unbestritten. Aber gerade darin ist er immer wieder für uns als Vorbild nach dem Herzen Gottes dargestellt worden. Diese besondere Rolle ist eine Vorbildrolle. Lasst uns also in seinem Vorbild folgen und Gott dienen. Als dem Herrn der Heerscharen. Und lasst uns darauf achten, dass nicht Sünde unsere Beziehung zu ihm trübt. Wir haben Jesus und können immer wieder neu darum bitten, dass er uns die Schuld abwäscht und so eine innige Beziehung zu ihm haben. Besser als die im Alten Testament das konnten. Und alles, was wir tun, mit Worten oder mit Werken, lasst uns alles in dem Namen des Herrn Jesus tun und Gott dem Vater dabei danken. Amen.